Wir hören auf Gottes Wort heute aus dem Buch Ruth, dem zweiten Kapitel, die Verse 19 bis 23 und steigen da mitten ein in ein Gespräch zwischen Ruth und ihrer Schwiegermutter. Ruth 2, die Verse 19 bis 23. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, zu Ruth: Wo hast du heute gelesen? Und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist. Sie aber sagte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Naomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von Lebendigen und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr: Der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Ruth, die Moabiterin, sprach: Er sprach auch das zu mir: Du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis sie mir alles eingeerntet haben. Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter: Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausgehst, damit dir nicht jemand auf einem anderen Acker etwas zuleide tue. So hielt sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und Weizenernte beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Zum Gebet und anschließenden Lied bitte ich Sie aufzustehen. Lebendiger Gott und Vater, du hast es gesagt: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und wir danken dir, dass du in unglaublicher Treue und Liebe dich an dein Wort gehalten hast und dass wir solche Profiteure deiner Zusage sein dürfen. Und so geben wir dir an diesem Sonntag in ganz besonderer Weise die Ehre über deine liebevolle Versorgung uns in allen Bereichen unseres irdischen Lebens. Du bist der Schöpfer, du bist der Erhalter, Anbetung und Dank gebührt dir allein. Und dann danken wir dir, dass du uns dich nicht nur um unser irdisches Leben kümmerst, sondern dass dir unser bleibendes, ewiges Leben ein ganz tiefes Anliegen ist. Und wir danken dir, dass du uns Jesus gesandt hast. Das dürfen wir leben. Leben in ihm, leben für immer. Dank sei dir. Und so kommen wir an diesem Morgen zusammen und geben dir die Ehre, singen dir zu, freuen uns, dass wir Teil deiner Gemeinde sein dürfen und bitten dich, dass weltweit dein Wort an diesem Tag einen guten Lauf kriegt. Wir bitten dich ganz besonders für dort, wo die Umstände schwierig, belastend, notvoll sind, gib deinem Wort Raum und wirke du durch deinen wunderbaren Geist. Dein auserwähltes Volk, dein Volk Israel, es sei dir an dein Herz gelegt, mit allem, was dazugehört. Du bist der, der in Treue und Weisheit und Macht und zu deiner Ehre und Verherrlichung den Weg mit ihnen weitergehen wird. Und wir danken dir, dass du auch hier bei uns bist, hier in diesem Raum, bei unseren Kindern, dass du auch bei denen bist, die mit uns verbunden sind im Livestream, bei den vielen aus unserer Gemeinde, die heute gar nicht da sein können. Tu wohl durch deinen wunderbaren Geist. Du bist das Haupt, Herr Jesus, deiner Gemeinde, auch unserer Gemeinde. Du bist es, um den sich alles dreht. Wir beten dich an, Jesus. Wir danken dir, unserem Vater, in dem Geist, in dem wir hier zusammen sein können. Gelobt seist du. Amen.
Ja, wir wollen heute im Rahmen unserer Ruth-Betrachtung, wir haben ja auch die Erntedankfeier, uns mit einem besonderen geistlichen und auch ganz natürlichen Gesetz beschäftigen, das Gesetz von Saat und Ernte. Auch die Familie Elimelech, wir haben ja schon immer wieder jetzt über sie gesprochen, säte und erntete im ersten Kapitel ohne Gott und sie ernteten schlecht, sie ernteten Verderben. Im zweiten Kapitel mit Gott und sie durften anfangen, den Reichtum der Ernte Gottes einzusammeln. Wir haben das letzte Mal gesehen. Ein Schlüsselwort im zweiten Kapitel ist sammeln. 12-mal kommt das vor. Im ersten Kapitel hat man Hunger, im zweiten wird man satt. Und es ist ja zutiefst auch eine Botschaft: Ohne Gott geht's in die Dunkelheit, mit ihm gehen wir ins Licht. Und es geht ja zutiefst nicht nur um den äußeren Hunger, sondern um den Lebenshunger. Ich will leben. Gott ist ein Gott des Lebens. Gott ist ein Gott der Freude. Gott ist kein Miesepeter. Gott ist keiner, der uns sozusagen das Leben nicht gönnt oder das Leben möglichst schwer machen möchte, sondern Gott ist für uns. Gott ist mit uns. Natürlich gibt es in dieser gefallenen Welt, und das hat etwas mit dem Fall des Menschen zu tun, auch manche Schwere. Aber aufs Ergebnis und im Ganzen gesehen ist Gott einer, der sich freut, wenn wir uns freuen. Und es gibt ja Schriftworte, die darf man im Pietismus, man muss fast sagen im Piet Kong, kaum sagen. Alles ist mir erlaubt, sagt Paulus, erster Unterbrief, aber nicht alles dient. Und auch die Weisheit Salomos, über die wir jetzt so wunderbar von Dr. Hartmut Schmid am Donnerstag gehört haben, im Buch Predelein, genieß das Leben, aber denke daran, dass du dich vor Gott, ich sage es mit meinen Worten, verantworten musst. Oder dann denke ich an ein Wort von 2. Korinther 3, wo Paulus sagt, wo der Geist ist, ist Freiheit. Also natürlich muss man das immer im Gesamtkontext sehen, aber ich möchte uns einfach mal dieses Bild nehmen, dass Gott der Richtende, der Strafende, der ständig Wache Schiebende, der auf irgendeinen Fehler, irgendeine Sünde lauert, damit er endlich, was er ja eigentlich tun will, reinschlagen kann. Es ist genau anders. Gott ist absolut mit uns, für uns. Beweis, er gab seinen Sohn am Kreuz auf Golgatha. Und das ist so wunderbar, dass wir solch einen Gott haben und dass ich dieses wunderbare, ja, wie sagt man dazu, weiß ich nicht, also fürs Erntedankfest dieses Teil da gesehen habe, habe ich mir so überlegt, was nehme ich zum Mittagessen alles mit? Ich wollte ihn dann anbieten, aber es mit Andreas Schäfer nicht abgesprochen. Wer noch was braucht, kann sich nachher bedienen. Aber zumindest ein Foto machen wir. Ist doch, was Gott gibt, ist doch so reichhaltig. Ich weiß, es gibt Menschen mit schwersten Lasten. Und es gibt auch andere Seiten, aber wir vergessen über der Fülle oder über dem Wenigen, was auch bitter ist, oft die Fülle der Gnade, die Gott gibt. Rein natürlich und natürlich vor allem auch geistlich. Also und so wichtig ist es, sich immer wieder daran zu erinnern, dankbar zu sein und dass wir Gott Dank schulden. Es gab so eine Geschichte, die eine Naivität von bestimmten Leuten zur deutlich machen sollte, als es um die Diskussion pro oder contra Kernkraft ging, kommt ja jetzt wieder ein bisschen auf. Alle Länder bauen ja Atomkraftwerke. Deutschland ist das einzige Land, das da einen anderen Weg geht. Und dann hat man um die Naivität mancher Leute so diesen Spruch gehabt, ich weiß gar nicht, worüber die diskutieren, der Strom kommt doch aus der Steckdose. Das ist also naiv. Wie der da hinkommt und wo der herkommt, brauchen wir nicht wissen. Oder ich weiß gar nicht, was die Leute mit der Landwirtschaft und den Problemen in der Landwirtschaft haben. Ich kaufe doch im Supermarkt ein. Das ist etwas Ähnliches, ja. Also die Lebensmittel kommen vom Supermarkt. Wir lachen darüber, aber eigentlich ist es doch bei vielen Menschen und manchmal auch leider bei uns, dass wir vergessen, dass hinter allem Gott steht. Dann schreiben wir es unserer Cleverness oder den Umständen, dem Glück, dem Zufall oder sonst irgendwas zu. Aber die Bibel sagt doch, und das schießt sie sozusagen aus allen Rohren, um das zu sagen, alles, was uns begegnet, hat es mit Gott zu tun. Und alles Gute kommt von Gott. Wir können nicht genug dankbar sein. Und es ist eigentlich so, früher war ich total gegen so Feiertage und so nach dem Pauluswort, einer halt alle Tage gleich. Heute sehe ich das anders. Gott kennt unsere Seele, hat sie ja konstruiert und er weiß, neben diesem allgemeinen Sei dankbar in allem, brauchen wir immer besondere Anlässe, um daran erinnert zu werden. Und Erntedank gibt es ja in Israel auch, wenn man so will. Diese Herbstfeste, auf die wir nachher noch ganz kurz eingehen werden, ist ja das Erinnern und der Dank an dem, von dem alles kommt. Frage, haben Sie heute schon mal gedankt? Konnten Sie aufstehen? Vielleicht sogar schmerzfrei? Haben Sie was zu essen gehabt? Ein Bett hatten Sie offensichtlich, nehme ich mal an. Also es gibt so viel Grund und man merkt ja erst, wenn was nicht funktioniert, für was man alles danken kann. Also ich danke in der Regel nicht für meine Zähne, Aber wenn ich Zahnschmerzen habe und sie sind vorbei, ich denke mal, der Mann hat mir da mal richtig aus Schmerzen geholfen, da bin ich so dankbar, dass das weg ist. Und man vergisst so vieles. Und diese Dankbarkeit, das ist ein Pulsschlag, das ist eine Lebenshaltung, die geistlich positiv ist, die sogar rein natürlich, psychisch, physisch positiv ist. Nochmal zurück, der Strom kommt aus der Steckdose und Gott steht unser Dank zu. Wissen Sie, da habe ich mir Folgendes gedacht. Ich weiß natürlich, dass Rubens nicht mehr lebt, Peter Paul Rubens. Er hat ja viele Bilder gezeigt, er hat auch ein Stück weit die Geschichte des verlorenen Sohnes selber gelebt und hat dieses bekannte Bild gezeigt. Aber jetzt stell mal vor, Rubens würde noch leben. Und hier wäre das Originalbild. Und er steht mit seinem Pinsel, da tropft noch ein bisschen Farbe weg, weil er hat es gerade fertiggestellt. Er steht vor seinem Bild und wir kommen hinzu, schauen das Bild an und wir überschlagen uns über die Herrlichkeit und die Genialität des Bildes und den wunderbaren Pinsel mit den Borsten und was man da für einen feinen Strich machen kann und wie man Schattierungen machen kann. Und Ruben steht dabei und sagt, hallo, gemalt habe ich. Nicht der Pinsel. Und das ist unsere Situation, wenn man Gott nicht dankt. Verstehen Sie? Das ist ein Riesenproblem. Auch die Menschen, die total von Gott leben. Die Schrift sagt zum Beispiel, er lässt es über Gerechte und Ungerechte regnen und gibt ihnen Nahrung und Essen. Aber was ist das doch für ein Undank in dieser Welt Gott gegenüber, der nicht einmal erwähnt wird. Man redet immer nur vom Pinsel, wenn man denn überhaupt den Pinsel in der Hand eines Meisters sieht, als wäre es der Pinsel, der alles gemacht hat. Man lobt Mutter Natur, die Gesetzmäßigkeiten in der Natur und man vergisst Gott. Und wir als Christen sollten das ganz bewusst nicht tun. Moderne Forschungsergebnisse bestätigen, was die Bibel und was ich gerade auch schon gesagt habe, schon lange sagt, Danke, Freude und eine generell positive Lebenshaltung sind rein natürlich schon so gesund für den Menschen. Und auch das Gegenstück, Zorn, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, sie machen den Menschen krank und zerfressen ihn von innen. Und der gerade eben von mir angeführte Dr. Hartmut Schmid sagt, das hat mir so gut gefallen an diesem Freitag, also mir hat vieles gut gefallen, aber das hat mir auch gut gefallen. Er hat gesagt, wie man mit 20 aussieht, da kann man nicht unbedingt was dafür. Aber wie man mit 70 aussieht, dafür trägt man eine gewisse Verantwortung. Und er meinte jetzt nicht unbedingt die Körperfülle, das gilt auch, sondern er meinte, dass ich eine negative Bitterkeit, eine Unzufriedenheit in der Physiognomie, in der Art, wie man sich dann, das wird wie eingebrannt. Und das stimmt wirklich, schauen Sie sich mal die verhärteten Gesichter in unserer Zeit an. Da gibt es so wenig, wo das Lachen und das Strahlen so richtig schon auf dem Gesicht zu erkennen ist. Man kann sich da auch täuschen. Wir haben dann uns danach kurz ausgetauscht. Er sagte, er hat mal wo gepredigt, da hat eine Frau immer so griesgrämig geguckt. Ich sage, das kenne ich auch. Und dann denkst du, ja, was hat sie? Warum schüttelt sie vielleicht noch womöglich den Kopf? Soll sie doch wegbleiben, wenn es ihr nicht gefällt? Und dann sagt er, nach ein paar Abenden, und die Frau kam jeden Abend, kam die völlig von ihm angetan und seiner Verkündigung zu ihm. Also da kann man sich auch vertun. Nicht, dass wir jetzt sagen, ich kann jetzt die Leute genau einschätzen, wer mit Zorn, Grimm und Bitterkeit unterwegs ist und wer freudig ist. Aber es ist etwas dran. Es ist etwas dran. Bei manchen Menschen, das spürst du einfach, dass sie mit Jesus unterwegs sind, dass sie eine Grunddankbarkeit, eine Grundzufriedenheit haben. Und bei anderen, da dauert es keine 2 Millisekunden, dann ist man am Jammern, am Nörgeln, am Kritisieren. Dankbarkeit, Zufriedenheit. Ich kann mich noch gut erinnern, Charles Reichenbach, damals war er für mich ein alter Mann, habe nachher festgestellt, er war vielleicht gerade mal 50, aber für mich als 20-Jähriger war er ein alter Mann und ich bin zu ihm zum Gespräch gegangen, Schweizer Evangelist. Ich weiß noch gut, es hat mich so beeindruckt, wie er seine für mich damals schweren, großen Hände auf meine gelegt hat. Wir wollen erst einmal dem Herrn danken, hat er dann gesagt. Und dann hat er mir im Laufe des Gesprächs gesagt, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Also positiv. Adolf Heller, den manche noch von früher kennen, ja, das kann man auch nicht immer so eins zu eins übertragen, aber er hat gesagt, ich habe mich, und er hat sehr schwere Verhältnisse mit seiner Frau gehabt, ich habe mich geradezu herausgelobt aus seelischen Tiefs, den Blickwechsel gehabt. Jetzt aber zu den Studien, ich habe mir das mal von jemand so zusammenfassen lassen. Da heißt es, es gibt zahlreiche Studien, die die positiven Effekte von Dankbarkeit und die negativen Auswirkungen von Bitterkeit oder Groll auf die Gesundheit untersuchen. Relevante Befunde, sie zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Dankbarkeit praktizieren, bitte, das ist keine Bibelauslegung, rein medizinisch-psychologisch, Menschen, die regelmäßig Dankbarkeit praktizieren, eine höhere Lebenszufriedenheit, geringere depressive Symptome und weniger negative Emotionen erleben. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Dankbarkeit auch positive Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit hat. Dagegen können sich Bitterkeit und das Festhalten an Groll negativ auf die körperliche und geistige Gesundheit auswirken. Negative Emotionen wie Bitterkeit gehen mit erhöhtem Stresslevel, Schlaflosigkeit und höherem Risiko für Herzkrankheiten einher. Also es ist schon rein natürlich klug, nicht negativ durchs Leben zu gehen. Mal davon abgesehen, ich finde so wunderbar, kleine Kinder, und ich kann mich auch noch ein wenig daran erinnern, auch schon ein paar Jahre her, aber als Kind, da konntest du dich einfach freuen. An Weihnachten, aufs Geschenk, am Geburtstag, und da war alles so unverfälscht und man hat auch gar nicht an den morgigen Tag gedacht oder was esse ich heute Abend oder wie wird es mit der Rente sein. Und natürlich als Erwachsener muss man schon mehr Mündigkeit haben, aber etwas von diesem werdet wie die Kinder, durch dieses Urvertrauen, das das Kind in den Vater und die Mutter hat und in die Geborgenheit, die es hoffentlich erlebt, dürfen wir auch wieder haben, Gott ist mit uns. Gott versorgt uns. Gott ist da. Ich werde euch nicht versäumen noch verlassen. Und wir gehen einer herrlichen Zukunft entgegen. Egal, was die nächsten Jahre noch kommt. Das Schönste kommt noch, hat Bruder Rinniger sein Buch überschrieben. Und das ist wahr. Und es ist sehr wichtig, dass man auf sein Herz achtet. Das Herz gilt als vielleicht sogar nicht nur Sinnbild, aber Sinnbild in jedem Fall für die Zentrale, das Zentrum des Menschen. Und deswegen sagt die Weisheit Salomos, Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mehr als alles andere, was es zu bewahren gilt, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Ja, was ist das Beste? Was ist das Beste für unser Herz? Ich sage es Ihnen. Dem einen großen guten Hirten zu übergeben. Und darum heißt es in Sprüche 23, Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen Wohlgefallen haben an meinen Wegen. Es gibt allerdings auch die Negativvariante. Und Paulus sagt, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und der Hebräerbriefschreiber warnt, seht darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufspringe und Unfrieden stifte. Hebräer 12, Vers 5. Also es gibt etwas, was man zulassen kann in seinem Herzen, das von innen einen zerfrisst, bitter macht, verdirbt, aber auch die Gemeinschaft kaputt macht. Man versündigt sich an der Gemeinde. Nicht nur, dass man selber und in seiner Ehe und in seiner Familie und seinem Umfeld kein Segen ist oder vielleicht nur vermindert noch. Man sät sozusagen diese Bitterkeit, diese Unversöhnlichkeit, diesen Zorn, diese Unruhe, diesen Hass, diesen Kritikgeist, dieses ständig darauf lauern, was läuft schief und das muss ja gesagt werden und dabei die Fülle des Erlaubten und des Guten gar nicht mehr zu sehen. So ging es ja auch Adam und Eva im Garten Eden. Wie sagt der Herr? Alles ist euch verboten. Nur von einem so einem Krüppelbaum dürft ihr was essen. Nein, ihr dürft alles genießen. Nur vor einer Sache warne ich euch. Und das dürfen wir leben. Das ist für Menschen anziehend. Gerade in einer Zeit, wo es zunehmend schwieriger wird und die Zukunftsperspektiven sich auch rein menschlich gesehen verdunkeln. Nun, bei Ruth und Naomi, vor allem bei Naomi, sehen wir auch, wie sie einen Wandel macht, wie sie bitter wird und sie sieht, ja, es ist auch die Antwort Gottes auf das Verhalten im ersten Kapitel. Gott hat sie in ihr hart gemacht. Sie sagt, nennt mich nicht Naomi, die Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat es mir bitter gemacht. Meine Männer sind gestorben, mein Mann und meine Söhne. Enkel habe ich keine, eine Schwiegertochter ist logisch, aber nicht geistlich logisch, zurückgekehrt, nennt mich Mara. Und das ist das erste Kapitel. Und dann spürt sie die Hesed Gottes, die Güte, die Gnade, die Zuwendung Gottes, die Treue Gottes in ihrer Schwiegertochter Ruth und durch ihre Schwiegertochter, aber auch durch Boas. Und dann sagt sie am Ende unseres Kapitels, gesegnet sei er vom Herrn. Also sie sagt, das, was Boas uns antut, das ist ein Geschenk Gottes und er hat ihn benutzt. Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und den Toten und von den Toten. Das werden wir dann irgendeiner Einheit auch nochmal beschäftigen, warum das so betont wird, dass der Name nicht ausstirbt. Man könnte doch sagen, ist doch eigentlich wurscht, wenn ich 1,80 tief liege, dann ist mir doch wurscht, was dann danach geschieht. Das aber biblisch nicht so. Und ich habe schon dieser Tage gesagt, leider mussten wir unsere Katze nach 13 Jahren einschläfern. Und dann habe ich zuletzt beim Tierärztin meine Stirn auf ihre Stirn gelegt. Das haben wir jeden Morgen gemacht und so begrüßt, mehr oder weniger. Und dann habe ich gesagt, und Sie werden vielleicht sagen, kann das sein? Doch, ich glaube, dass wir sehen uns droben wieder. Es gibt eine Hoffnung über dieses Leben hinaus, die Güte Gottes. Und dann kommt ja noch etwas anderes hinzu. Wissen Sie, wer viel liebt, sagt Jesus, dem ist viel vergeben worden. Er sagt es eigentlich auch umgekehrt in Lukas 7, wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Man müsste eigentlich geistlich, inhaltlich so sagen, wer noch gar nicht erkannt hat, was er für ein großer Sünder ist, den kann ich auch wenig vergeben, weil er die Gnade meint, nicht zu brauchen, verstehen Sie? Wer aber die Gnade bekommen hat, zu erkennen, was er für ein großer Sünder ist, zum Beispiel ich, dem ist viel vergeben, mir muss viel vergeben werden. Ihnen auch? Wissen Sie, ich habe nicht nur ein paar Macken. Bei mir stimmt es grundsätzlich nicht, was den alten Menschen betrifft. Ich habe grundsätzlich eine Grundmacke. Du könntest alle einzelnen Fehler wegnehmen. Ich bin grundsätzlich nicht so kompatibel mit der Welt Gottes. Aber dank sei Gott, der mir nicht nur vergibt, sondern ein neues Herz schenkte und einen neuen Menschen, und das darf wachsen, und der sich freut, wenn wir zu ihm kommen. Ist es bei Ihnen auch so? Und ich liebe meinen Gott. Ich finde Schwaben schwer. Der Schwabe sagt ja nicht zu seiner Angebeteten, ich liebe dich, sondern ich kann dich leiden. Das ist auch schon ein tiefer prophetischer Satz, weil man Dinge, Liebe und Leiden zusammenbringt. Aber in dem Fall ist es wirklich wahr. Je länger, je mehr wird mir mein Gott wichtiger und größer. Ich bin so froh, dass er da ist. Und wir werden das bei Naomi auch sehen. Am Schluss gibt es sogar einen richtigen Lobpreis. Schauen wir uns mal ganz kurz Saat und Ernte bei Ruth und Naomi an. Die Schrift kennt ja ohne Zweifel einen Tun-Ergehens-Zusammenhang. Tun-Ergehens-Zusammenhang ist ein anderes Wort oder eine andere Kombination für das Gesetz von Saat und Ernte. Ganz klar, das natürliche Bild, wo nicht gesät wurde, kann nicht geerntet werden. Und man kann gut und man kann schlecht sehen. Man kann Unkraut ernten, ernten ist dann das falsche Wort, jäten muss man dann sagen. Oder man kann wirklich Getreide oder anderes ernten, wirkliche Frucht, wirklich Essbares, wirkliches Brot. Tun, ergehen zusammen. Jetzt bevor ich das ausführe, und das gibt es beides im Alten Bund, das Wort mögen die Juden überhaupt nicht, also auch die messianischen Juden nicht, weil das klingt immer so als vorbei, ist ja nicht wahr. Also der erste Bund und der zweite Bund, sagen wir, der alte und der neue Bund, bleibt man bei dieser Terminologie. Und im alten Bund, jedenfalls in der Haushaltung des Gesetzes, konnte man durchaus sagen, dass es einen ganz direkten Zusammenhang in Israel gab zwischen Ergehen, Tun und Ergehen. Ja? Heute, und das muss ich vorab schicken, kann ich nicht sagen, oh wei, der ist schwer krank, was hat er verbrochen? Oder ist mit seiner Firma pleite gegangen. Was hat er gesündigt? Ah, dessen Kinder sind ja nicht gläubig. Da muss ja irgendwas bei ihm nicht stimmen oder bei ihr. Verstehen Sie? Ich sage aber auch nicht, dass es gar keine Zusammenhänge gibt. Man muss nur sehr vorsichtig sein und das am besten Gott überlassen. Im Alten Bund kann man das jedenfalls bei Israel sagen, diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, denken Sie an 5. Mose 28, wo der Herr ja ausdrücklich sagt, wenn ihr meiner Stimme gehorcht und folgt, dann will ich euch reiche Ernte geben, viel Vieh und Sieg über die Feinde und eure Grenzen schützen und, keine Krankheit. Steht da, lesen Sie es nach, 5. Mose 28. Es gibt aber auch den Fluchkatalog und das hat sich in der Geschichte Israels auch erfüllt. Wobei der dann endet und ich will mich dann doch erbarmen, das ist interessant, von dort will ich euch wieder sammeln. Ein Gericht ist nämlich die Zerstreuung weg vom verheißenen Land in die Saat, in die Diaspora. Aber dann auch wieder die Heimkehr, das hat auch was mit Frucht zu tun, aber das ist nicht mein Thema heute. Also es gibt diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, Segens- und Fluchkatalog. Oder denken wir an Sodom. Na, der Herr hat nicht gesagt, wo können wir jetzt mal Gericht üben? Nehmen wir mal Sodom und Gomorra. Sondern vor mir ist aufgestiegen die Sünde Sodoms. Also ganz klar ein Zusammenhang. Ich finde es so interessant, und da habe ich den Herrn ein paar Mal jetzt schon dran erinnert, der Abraham handelt ihn ja runter. Und es gibt Leute, die sagen, warum hat er aufgehört? Warum? Nicht Gott hat gesagt, jetzt ist aber genug, 50, 40, 30, 20, 10. Jetzt reicht es aber mal, Abraham. Sondern Gott hat immer gesagt, okay, wenn ich 20 finde, dann will ich das Gericht nicht bringen. Okay, wenn ich 10 finde. Und dann hört Abraham auf. Wäre er noch weiter runtergegangen, hätte es dann irgendwann gereicht. Naja, spätestens bei Lot. Und da habe ich gedacht, naja, wie viele Gerechte mag es in Langensteinbach geben? In Deutschland, in Europa. Und das hat mich dann doch auch wieder, da gibt es einen Unterschied, auch im Gerichtshandeln Gottes. Glaube ich fest. Unsere Gebete sind nicht umsonst. Denken wir an die Positivvariante Ninive. Ich habe ja mittwochs das Buch Jona, wenn ich die Bibelstunde halte. Und da war es ja so, dass die gehört haben. Und auch da gibt es den Tunergehen zu sagen. Erst heißt es, ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Und nachher heißt es, sie sind mit Mann und Maus umgekehrt. Ich will das Gericht nicht über sie bringen. Tunergehen-Zusammenhang im Alten Testament noch sehr auf diese Welt bezogen. Aber auch im Neuen Testament gibt es Saat und Ernte, gibt es Tun und Ergehenszusammenhang. Ich will mal ein paar negative Beispiele bringen, aber ich will Sie jetzt eigentlich nicht frustrieren, aber sowas gibt es eben auch. 1. Korinther 5, der sogenannte Hurer von Korinth, der wahrscheinlich ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter hatte, und die Gemeinde wird eigentlich stärker getadelt als er selber, denn sie wird getadelt, dass sie das einfach duldet und dazu sieht. Das war eigentlich die größere Sünde. Aber jetzt mal davon abgesehen, sagt Paulus, ich bin zwar abwesend, aber im Geist, mit dem Geist Christi anwesend und übergebe einen solchen dem Satan zum Ruin des Fleisches. Worin das nun genau bestand, weiß ich nicht. Viele sagen, im 2. Korintherbrief wird dann einer erwähnt, dem sie nun wieder Barmherzigkeit erweisen sollen, ihn wieder aufnehmen sollen, ihn wieder in Liebe annehmen, dass dem er sich vor Gott gebeugt hat. Viele sagen, das ist die Person. Aber Tun-Ergehens-Zusammenhang. Oder noch krasser, 1. Korinther 11. Paulus sagt, ihr esst unwürdig das Mahl. Also mir ist es wichtig, beim Mahl auch zu sagen, für wen das Mahl ist und wann das Mahl eben nicht genommen werden sollte. Das, denke ich, gehört zur Verantwortung des Austeilenden. Und den Korinthern muss er sagen, weil ihr bestimmte Dinge macht und duldet, sind etliche unter euch krank, manche sogar entschlafen. Die sind nicht vom Glauben abgefallen, aber Gott hat ihr vorzeitiges irdisches Lebensende vorgesehen, übrigens bei Ananias und Sapphira auch. Aber es gibt auch so viele Beispiele des positiven Sehens. Wenn Paulus sagt, gerade auch zu diesen Korinthern, weil ich sie jetzt zweimal so negativ erwähnt habe, wenn es einmal offenbar werden wird, im Neuen Testament ist nicht unbedingt alles in diesem Leben, aber wenn es einmal offenbar werden würde, ihr seid meine Freude, ihr seid mein Siegeskranz, das wird man in der unsichtbaren Welt sehen. Wir sehen in Herzen, wir sehen in Seelen. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber doch Schaden an seiner Seele nimmt? Das heißt, die Seele eines Menschen ist mehr als der ganze Rest. Und das ist schon ein Hinweis, worauf wir sehen sollen im Geist Christi. In Menschen, in Herzen. Darum geht's. Nicht in Projekte, in Bauprojekte, in irgendwelche Organisationen. Soweit sie diesem Sehen ins Herz dienen sollen, ist ja okay. Aber das eigentliche Ziel ist der Mensch, ist die Seele. Gott will das Gegenüber. Gott will die Herzen. Und da freut sich Paulus. Oder ich denke auch, und da ist es jetzt doch auch wieder im Tunergen-Zusammenhang recht irdisch, ehret Vater und Mutter. Das ist ja ein Gebot, das steht aber bei Paulus in Epheser 6, Vers 2. Da geht es übrigens hauptsächlich um die Versorgung, aber das nur am Rande. Ehret Vater und Mutter und dann, dass es dir wohlgehe und du lang lebst auf Erden. Erste Gebot mit Verheißung, sagt Paulus. Interessant, Tunergenszusammenhang. Und naja, man muss immer sehr vorsichtig sein, aber manchmal hat man den Eindruck, dass auch im Alter geerntet wird, was man ein Leben lang gesät hat. Nun im Buch Ruth, ich habe es schon gesagt, das können wir ganz kurz machen, da wurde auch gesät. Im ersten Kapitel der Ungehorsam, das Fliehen aus dem Land, das Heiraten von götzendienerischen Frauen, jedenfalls von Frauen, die nicht zum Volk Gottes gehören, Antwort Gottes, kinderlos, verarmt, ja sogar Tod der Verantwortungsträger, der Häupter in der Ehe. Aber dann haben wir eben drei Kapitel lang, wie sich Naomi und Ruth Gott zuwenden und wie Gott da Segen gibt, äußeren Segen, inneren Segen, Leben, Kinder, Hoffnung, Brot. Der Trichter öffnet sich so richtig. Es war wie im KZ. Es ist aus. Wir gehen alle durch den Schornstein. Und dann hat Gott in einem Wunder 1948 mit nicht wenigen KZ-Überlebenden für das Volksganze, für den Einzelnen war es vielleicht anders, aber für das Volksganze wieder die Tür geöffnet. Und gestern war Yom Kippur. Heute Morgen hat mir noch jemand geschrieben, wir waren in der Beit Knesset, also nicht im Parlament, sondern nennen die Synagoge, das Haus der Versammlung, und mussten dann mit Raketenalarm. Es gibt auch heute Leute, die Israel vernichten wollen. Und zwar nicht, weil sie irgendwelches Land angeblich genommen haben, sondern zutiefst, weil sie gegen den Gott Israels kämpfen. Das ist ein Religionskrieg und der Westen erkennt es überhaupt nicht. Oder kaum, sagt man mal so. Also bei Ruth kommt noch ein weiteres Moment dazu, dass es schon bei Abraham, also vor dem Sinai-Bund, heißt, ich will segnen, die dich segnen. Das haben viele erfahren, 1. Mose 12, Vers 3. Und das kommt ja bei der Ruth neben ihrer Konvertierung zum jüdischen Glauben, zum Glauben an den einen wahren Gott noch dazu, dass sie natürlich sich diesem unter Gericht stehenden Volk und vor allem der Naomi anschließt und dadurch reich gesegnet wird. Zunächst trägt sie die Armut mit, zunächst trägt sie das Gericht mit. Sie verliert ja auch ihren Mann. Sie verliert ja auch ihre Lebensgrundlage. Aber wie das Buch Ruth dann endet, sie hat einen vermögenden, frommen Mann, sie hat Nachwuchs, der Überübernächste ist der David und die Königslinie. Einfach wunderbar. Und das gibt's in der Geschichte heute auch. Man muss vorsichtig sein, aber ich würde mal sagen, die Antwort Gottes gegen die Judenverfolgung war Mai 1945 die totale Katastrophe. Und das Aufsteigen als Phönix aus der Asche hing auch damit zu tun, dass im Unterschied zur Staatsrechtslehre der DDR die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger gesagt hat, wir tragen die volle Verantwortung für das, was geschehen ist. Wiedergutmachen ist ein falsches Wort, man kann das ja nicht richtig wiedergutmachen, aber wir wollen machen, was möglich ist, um zu helfen diesem Staat. Leider wird heute das Wort Staatsräson zwar oft genannt und Unterstützung, es gibt auch viel im Verborgenen, das weiß ich schon, aber es höhlt doch zunehmend auf. Zweiter Punkt, Saat und Ernte im Heißplan Gottes. Gott sät auch. Gott investiert, Gott hat Investments. Er sagt zum Beispiel in Jesaja 5, ich habe alles getan, ich habe dir alles getan, ich habe... Es ist so optimale Bedingungen, der Weinberg hätte Frucht bringen müssen und er brachte Faulheit. Also nicht Faulheit im Umgang und in der Arbeitseifer, das vielleicht auch, faule Früchte, schlechte Früchte. Und das ist in unserem Leben auch so. Verstehen Sie, ich will keine Leistung predigen, aber ich will nicht sagen, an Gott liegt's nicht. An Gott liegt's nicht. Ich kann 30, 60, 100-fältig bringen. Ich muss ihn nur sehen lassen in meinem Leben. Ich muss nur diese geistliche Gesetzmäßigkeit akzeptieren. Ich kann nicht mir leben und ins Fleisch sehen und dann erwarten, dass Gott mir reichen Segen gibt. Aber Gott selber sät, er sät das Wort der Wahrheit und vor allem, er hat das Weizenkorn in die Erde gelegt. Und das hängt ja mit der Festordnung zusammen. An Pessach wurde das Weizenkorn Jesus Christus in die Erde gelegt. Er musste sterben. Und im Psalm 100, 26 heißt es, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Und was war das für ein tränenreiches Sehen? Ein unsagbares Leid, nicht nur das Kreuzesgeschehen und die Höllenfahrt und der Höllenaufenthalt, sondern auch die 33 Jahre davor. Das war alles andere als vergnügungssteuerpflichtig, denn der Herr ist ja nicht in diese Welt gekommen, um ein schönes Leben zu haben, sondern um seine Seele als Lösegeld für die vielen zu geben und sich als Weizenkorn in die Erde legen zu lassen. Er ließ sich sehen, auf ihm wurde gepflügt, da gibt es auch Psalmen, auf meinem Rücken haben sie gepflügt und so weiter. Buchstäblich durch die Geißel, wie bei dem Fladen, die Kügelchen, genauso sah der Rücken aus und so weiter. Gesät wurde mit Tränen und geerntet wird mit Jubel und Freuden. Und die erste Ernte fährt der Herr schon ein, gleich am Tag des Erstlings ist er auferstanden und da sind die Heiligen des alten Bundes mit ihm gekommen. Und dann 50 Tage später kamen die Erstlinge an Schavuot, an Pfingsten, die Gemeinde, die ersten Träger des Geistes, Frucht des Sehens des Weizenkorns. Und im Parousiegeschehen der Herbstfeste, die dort symbolisiert werden, kommt ganz Israel zum Glauben. Und das Heil, das Licht geht hinaus in die Völkerwelt. Der Herr hat eine reiche, reiche, reiche Frucht. Wir werden staunen, was damals für eine Saat gelegt wurde und nur ganz wenige sehen, wie reich sie tragen wird. Und das geht alles nach der Festordnung Israels, die ja auch an den landwirtschaftlichen Kalender in Israel angelehnt ist, weil es eben nicht nur im natürlichen Bereich um Sehen und Ernten geht, sondern auch im geistlichen Bereich. Wir kommen zur Schlussgerade. Die erfordert ja immer besonders viel Motivation. Da muss ich nochmal, da entscheidet sich's, ne? Also im sportlichen Wettkampf, du kannst vorne dran sein. Neulich habe ich einen 10.000 Meter oder was das war, Lauf gesehen, oder 5.000 Meter. Inge Brixen haben Sie vielleicht auch gesehen, einer dieser skandinavischen Wunderläufer. Und der läuft von vorne weg und versucht, also viele Runden vor Schluss, das Rennen zu dominieren und wegzukommen. Und ist eingebrochen, der beste Läufer, sich überschätzt. Passiert uns jetzt heute Morgen nicht. Wir brechen nicht ein auf den letzten Runde. Und die letzte Runde ist Saat und Ernte im eigenen Leben. Also es gibt diese Gesetzmäßigkeit, dass alles, was gesät wird, auch geerntet wird. Paulus sagt das in Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben, das göttliche Leben, die göttliche Frucht, die göttliche Entfaltung ernten. Lasst uns aber Gutes tun. Oh, Paulus, so warst du gar nicht, da hast du die Reformation, das hast du, oh, schade, du warst 1500 Jahre zu früh. Gutes tun, das ist doch katholisch. Nein, wenn ich sage, ich tue Gutes und davon muss der Herr mir, dann bin ich auf einer Rechtfertigungsebene, einer Gesetzesebene, wo ich sage, der Herr muss mir um meiner Werke willen. Evangeliumsgemäße Ebene ist, ich bin befreit, mir ist vergeben, ich habe einen neuen Geist empfangen und jetzt darf ich das auch leben in der Gnade Gottes. Aber die Schrift sagt ebenso klar, wenn du es nicht lebst, dann ist es was schräg. Weil du kannst und du sollst es jetzt auch leben. Du sollst mir Raum in dir geben. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Natürlich geht es hier hauptsächlich um das, soll nicht so viel Fremdwörter verwenden, also das Eschatologische, um das kommende Heil in der kommenden Welt oder das Verderben, das Gericht in der kommenden Welt. Das ist der Hauptschwerpunkt. Aber auch schon in diesem Leben. Aber auch schon in diesem Leben. Natürlich gibt es verschiedene Herrlichkeitsgrade. Ich habe schon mal gesagt, als ich gläubig wurde, dachte ich so rein sozialistisch, oben gibt es keinen Unterschied. Und dann habe ich erst 115 gelesen und dann habe ich gelesen, dass es da Sterne, Sonnen und andere Himmelskörper gibt. Und dann sagt Paulus, so wie die unterschiedlich an Strahlkraft sind, so sind auch die Herrlichkeitsdarstellungen im Geistesleib unterschiedlich. Und auch im Negativen, im Gerichtsbereich, gibt es nicht eine Entscheidung für alle. Das wäre ja auch nicht rechtsstaatmäßig. Also wenn man eine Brezel stirbt, wird man erschossen und wenn man Menschen umbringt, wird man erschossen. Gott differenziert aus und hat seine Gedanken damit. Saat und Ernte. Und die Frage ist doch für uns am Schluss, wenn wir dieses Gesetz von Saat und Ernte auf uns wirken lassen, was sehe ich eigentlich? Auf wen hoffe ich? In was investiere ich? Zeit, Kraft, Energie? Man könnte auch anders sagen, für was schlägt mein Herz? Mit anderen Worten, was ist mir wichtig? Es gibt da jetzt verschiedene Kennzeichen, die man befragen könnte. Man könnte den Geldbeutel befragen. Sag mir, was du hast und sag mir, wohin du es gibst. Nun gibt es natürlich Menschen, die haben so wenig, dass sie froh sind, dass sie was zwischen die Kiemen bekommen. Aber im Schnitt hat in Deutschland jemand zumindest ein gewisses Budget immer auch übrig. Das wäre zum Beispiel so etwas, wo man dran messen kann, was mir wichtig ist. Die Zeit, die ich für etwas aufbringe. Kraft und Energie, es gibt Dinge, wenn du jemanden fragst, könntest du, oh nee, alles zu viel in der Gemeinde, alles zu viel. Und dann gibt es andere, die sagen schon, ja, da hast du die Frage noch gar nicht formuliert. Und dann musst du sagen, du musst jetzt auch nicht alles machen. Ich sage, mir geht es nicht hier, dass wir alles so Mulis und so Arbeitseselchen werden. Das meine ich gar nicht. Ich frage mich, worin sehe ich, was ist mir wichtig? Wie irdisch gesinnt bin ich noch? Wie sehr hoffe ich noch auf dieses Leben, auf diese Welt? Wenn ich auf Jesus setze, auf sein Wort vertraue, dann öffne ich mich für den himmlischen Samen. Das sind Sie heute Morgen hier. Sie hätten vielleicht auch einen Spaziergang im Wald machen können. Oder was jetzt ganz stark in Mode kommt, man umarmt den Baum. Bruder Baum, muss ich mal machen, habe ich eigentlich noch gar nicht gemacht. Der Baum ist sicherlich was Wertvolles. Und dann kann ich auch gewisse Erfahrungen machen. Aber warum sind Sie eigentlich hier? Was nachher einen Kaffee umsonst gibt? Oder weil Sie sonst nicht wissen, was Sonntagvormittag machen? Nein, Sie hoffen, dass Gott Ihnen begegnet, durch den Bruder, die Schwester und dem Wort. Gott sät heute in unser Leben. Wir dürfen unsere Herzen weit öffnen. Wir dürfen aber auch Aufgaben sehen. Also wenn ich auf Jesus und auf sein Wort vertraue, dann hat das die Konsequenz, dass ich mein Herz öffne. Denken Sie an das Gleichnis vom Sämann mit dem vierfachen Herzensboden. Man kann sein Herz hart wie Stein machen, man kann es vorübergehend aufmachen und man kann es wirklich öffnen. Ich habe es dieser Tage schon gesagt, ich habe so meinen Kampf mit den Spatzen gerade. Das sind ja alles meine Freunde. Ich da rausgucke an mein Büro, sage ich, guten Morgen, schön, dass ihr da seid, aber zurzeit bin ich sauer mit Ihnen. Ich habe Gras nachgesät. Und was machen die Biester? Statt dass sie sich ordnungsgemäß ihr Futter besorgen, halten sie sich an meinem Grassamen schadlos. Schon versucht, meinen Hund darauf zu hetzen, aber die Beste will ja nicht. Ich erwarte Gras, ich will ernten. Da habe ich den Boden vorbereiten müssen. Vielleicht hätte ich es tiefer säen müssen. Und so kann Gesätes vom Herrn Frucht bringen. Du kannst es aber auch blocken, wie eine Teflonpfanne. Dann sagt Paulus in 2. Korinther 9, da geht es zwar um den Geldbeutel, aber das gilt generell, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und man muss warten können. Und das hat sich in der Geschichte immer wieder gezeigt. Manche haben gesät und nie was gesehen. Ich denke an die Missionare in Äthiopien und Eritrea, die sind zum Teil gestorben wie die Fliegen, weil es da Krankheiten gab, von denen man nichts wusste und auch kein Gegenmittel hatte. Und immer wieder hat die Mission ausgesandt und es hat eine ganze Generation oder vielleicht sogar noch länger gedauert, so genau weiß ich es gar nicht. Und dann sind da 10, 100, 1000 Millionen zum Glauben gekommen, wirklich. Die Mekane-Kirche ist entstanden. Ich habe von der Frau schon erzählt, die viel Hartes in ihrem Leben erlitten hat, und aber immer für ihren Mann gebetet und gesagt hat, ja, weißt du, das ist, als die Tochter sagte, warum tust du dir das an und betest auch noch für unseren Vater, der ja so unmöglich ist. Das heißt, ich sehe das wie eine Gleichgewichtswaage. Jedes Gebet, alles, was ich liebes deinem Vater tue, ist ein Gewicht in dieser Waage. Und irgendwann, da ist der Vater drin mit seinem finsteren, bösen Herzen. Und irgendwann macht es so. Das ist ja so ein Kipppunkt. Dann geht ganz schnell. Und sie hat es nicht mehr erlebt, aber an ihrem Grab ist er zusammengebrochen und hat sich dem Herrn zugewandt. Sehen auf Hoffnung. Auf was sehen wir? Auf was sehst du? Wie bist du unterwegs? Was ist dir wichtig? Was bringt was? Was hat wirklich Ertrag? Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dir Raum geben dürfen, dass du auch uns reiche Frucht schenken möchtest, indem wir lieben, wie du liebst, diakonisch tätig sind, wie du unterstützt und tätig gewesen bist, versöhnlich sind, wie du versöhnlich bist, vergeben, wie du vergeben hast, freundlich und liebevoll, aber klar und konsequent, wie du freundlich und liebevoll und klar und konsequent warst und bist. Danke, dass wir deine Art durch deinen Geist in unseren Herzen haben dürfen und dass wir dir Raum geben dürfen und du dann reichlich säst in unserem Leben und uns beschenkst mit der Frucht, jetzt und drüben. Du bist ein wunderbarer Herr und so preisen wir dich und danken dir auch für die Fülle des Gebens, auch im natürlichen Bereich, gerade an diesem Tag. Danken dir auch für so viele Jahre des Friedens, der äußeren Sicherheit. Und wir wollen ganz bewusst deinen Namen rühmen, dich ehren. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.